Hallihallo und herzlich willkommen zu Leichenschmaus.
Kann Spuren von Mord enthalten.
Ein True Crime Podcast.
Von Alex und Paula.
Wuhu!
Yeah!
Wir sind zurück.
Yeah.
Juhu!
Endlich!
Halt echt. Wir haben ein bisschen länger Urlaub gemacht und jetzt ist Ende September und ihr wundert euch bestimmt, was ist hier los? Wieso kam jetzt im September auch keine Folge? Und wieso kommt jetzt doch eine? Weil diese Folge kommt nächste Woche Montag am 30.09. raus. An alle, die uns jetzt gerade hören. Nicht wundern. Wir haben gedacht, eine Folge geht im September. Und ja, deswegen sind wir jetzt hier, ne?
Genau.
Und passend dazu, Alex, was ist heute unser Thema?
Unser Thema ist Gesetze, die aufgrund von Kriminalfällen entstanden sind und danach benannt wurden.
Jawohl. Und ich habe da auch ein bisschen was vorbereitet. Direkt so zum Einstieg. Das ist nämlich der Grund, warum ich da überhaupt drauf gekommen bin. So ein paar Gesetze oder, ja, das eine ist eigentlich kein richtiges Gesetz, aber es gehört trotzdem dazu, die eben aufgrund von Kriminalfällen entstanden sind. Und ich würde jetzt einfach mal ein bisschen was darüber erzählen. Bist du bereit?
Ja.
Also, als erstes habe ich den Amber Alert. Den kennt ihr wahrscheinlich alle. Alex kennt den auch. Benannt nach Amber Hagerman. Alex, weißt du denn, was das ist?
Boah, also ich bin mir jetzt nicht mehr zu 100% sicher, aber ich glaube, das ist quasi so bei der Polizei was? Also, dass es quasi sehr dringend ist?
Ja, es geht so in die Richtung. Also, der Amber Alert ist eben nach dieser Amber benannt. Es war ein 9-jähriges Mädchen und die wurde 1996 in Texas entführt und auch ermordet. Und daraufhin wurde eben ein Alarmierungssystem, der sogenannte Amber Alert, erfunden. Und der soll so eine ganz schnelle öffentliche Warnung rausschicken können oder macht es auch, wenn eben es zu einer Kindesentführung gekommen ist, um so das Leben von Kindern zu retten. Und so wie ich das verstanden habe, ist es in Amerika eben so, dass wenn da in deinem Bundesstaat oder in deiner Umgebung ein Kind verschwindet, dass man sozusagen mit dem Amber Alert dann ein Bild und so ein gesucht rausschicken kann und das bekommt dann jeder. Das ist so eine allgemeine Warnung, die einfach jeder aufs Handy bekommt dann. Und damit ist man halt wachsamer, falls man eben dieses Kind sehen würde. Als zweites Gesetz oder diesmal richtiges Gesetz habe ich Jessica's Law. Das kannte ich tatsächlich nicht. Den Namen ist nach Jessica Lunsford benannt. Die war auch 9 Jahre alt und wurde 2005 in Florida von einem schon bereits verurteilten Sexualstraftäter entführt, missbraucht und auch ermordet. Und das Gesetz diente dann eben zu verschärften Strafen für Sexualverbrechen an Kindern und dazu, dass es dann eine Mindeststrafe sowie auch eine elektronische Überwachung für schon bereits verurteilte Täter gibt. Dann habe ich den Adam Walsh Act, benannt nach Adam Walsh logischerweise. Der war 6 Jahre alt und wurde 1981 auch in Florida entführt und ermordet. Und sein Fall führte zur Gründung des National Center for Missing and Exploited Children. Und das kennen wahrscheinlich auch viele, die halt viel True Crime hören, weil das kommt immer wieder vor. Das Gesetz führte dann auch zu einer nationalen Datenbank, oder die wurde halt eingeführt, wo diese Sexualstraftäter registriert werden und eben dann von der Polizei einsehbar waren in allen Bundesstaaten sozusagen. Am Anfang, glaube ich, nur in dem eigenen Bundesstaat, aber das ist halt immer erweitert worden. Und in dem Zusammenhang ist auch der Fall oder das Gesetz, mit dem wir uns heute beschäftigen, es ist nämlich eine Erweiterung davon und das ist das sogenannte Megan's Law. Und es müsste auch sehr vielen von euch bekannt sein. Und ja, ich würde auch tatsächlich sagen, dass ich direkt einmal in den Fall einsteige und euch ein bisschen mehr dazu erzähle, wie es zu dieser Erweiterung vom Adam Walsh Act kam und ja, was hinter dem Megan's Law steckt. Megan Nicole Kanker wird am 7.12.1986 in eine bis dato vierköpfige Familie reingeboren. Ihre Eltern Richard und Maureen haben bereits zwei Kinder. Die Familie lebt in Mercer County, New Jersey, in einem sehr ruhigen Viertel. Megan wird als starke Persönlichkeit, sehr nett und hilfsbereit beschrieben. Außerdem ist sie eine kleine Grinsebacke. Bald soll sie in die zweite Klasse kommen, aber momentan genießt sie ihre Ferien. Ihr größtes Vorbild ist ihre 12 Jahre alte Schwester Jessica. Wenn sie nicht damit beschäftigt ist, Zeit mit Jessica zu verbringen, spielt sie viel mit Freunden auf den Straßen des Viertels, bis sie zum Essen reingerufen wird. Am 29.07.1994 gegen 18.30 Uhr verlässt Megan das Haus, um Fahrrad zu fahren und mit einem Nachbarskind zu spielen. Für die Familie ist das nichts Außergewöhnliches und so macht sich auch Mutter Maureen keine Sorgen, als Megan ihr das mitteilt. Sie legt sich ein wenig hin, um sich auszuruhen und schläft ein. Die älteste Tochter schaut währenddessen TV und Vater Richard ist mit Megans Bruder einkaufen. Als Maureen wieder aufwacht, sieht sie Megans Fahrrad vor dem Haus. Aber Megan ist nicht da, weder im Haus noch im Vorgarten. Sie macht sich sofort Sorgen und fragt bei den Nachbarn und Eltern von Megans Freunden nach, ob irgendwer Megan gesehen hat. Einige hatten sie im Laufe des Tages draußen spielen sehen und ein Nachbar, Jesse, der direkt gegenüber der Kankers lebt, sagt, er habe Megan mit ihrer Freundin Courtney kurz vor dem Abendessen noch gesehen, weil die beiden sein Boot anschauen wollten, das er auf der Straße geparkt hat. Allerdings weiß er nicht, wo Megan danach hingegangen ist. Maureen beschließt jetzt, die Polizei einzuschalten und die ersten Beamten treffen dann gegen 20.49 Uhr am Haus der Kankers ein. Während die Polizisten nach der Siebenjährigen suchen, ruft eine Nachbarin auf der Polizeistation an, um mitzuteilen, dass einer der Nachbarn, Joseph Savelli, der mit seiner Mutter gegenüber der Familie lebt, ein verurteilter Sexualstraftäter ist. Der Mann hatte 1976 ein 5-jähriges Mädchen missbraucht und auch weitere Straftaten in den letzten Jahren begangen. Auch sein Mitbewohner Brian ist ein verurteilter Sexualstraftäter. Beide haben allerdings ein wasserdichtes Alibi für die Zeit von Megans Verschwinden. Sie waren gemeinsam einkaufen und konnten mit einem Kassenzettel nachweisen, zu welcher Zeit sie in dem Laden bezahlt hatten. Ein weiterer Mitbewohner hat allerdings kein Alibi für die Zeit des Verschwindens und rückt damit schnell ins Visier der Beamten, da auch er kein Unbekannter ist. Jesse Temendequas, der Nachbar, der den Mädchen noch sein Boot gezeigt haben will. Jesse hatte Brian und Joseph im Gefängnis kennengelernt. 1979 hatte er sich wegen Attempted Aggravated Sexual Violation, also auf Deutsch versuchtem sexuellen Missbrauch, einer 5-Jährigen schuldig bekannt. Da er sich schuldig bekannte, ging die Staatsanwaltschaft einen sogenannten Plea Bargain ein. Das ist ein Vergleich, bei dem der Angeklagte weniger Strafe bekommt und sich dafür das Verfahren gespart wird. Jesse konnte so unter bestimmten Auflagen der Gefängnisstrafe entgehen. Wie bei der Bewährung darf er keine weiteren Straftaten begehen und eine weitere Auflage für ihn war der regelmäßige Besuch einer Therapie. Da er dieser Auflage aber nicht nachkam, wurde er daraufhin zu 9 Monaten in einer Haftanstalt verurteilt. Nach der Entlassung bekannte er sich schuldig, ein 7-jähriges Mädchen missbraucht zu haben und wurde erneut verurteilt, und zwar zu 10 Jahren Haft. Allerdings wurde er schon nach 6 Jahren aufgrund von gutem Verhalten wieder entlassen, obwohl es auch Stimmen gegeben hat, die gegen eine frühzeitige Entlassung waren. Als die Polizei also die 3 Männer befragt, können Brian und Joseph schnell von der Verdächtigenliste gestrichen werden. Jesse jedoch zittert und schwitzt während der Befragung und raucht eine Zigarette nach der anderen. Er sagt aus, allein gewesen zu sein. Die Beamten finden Jessys Verhalten jedoch extrem auffällig und so bitten sie ihn, auf die Wache zu kommen, um dort ein paar mehr Fragen zu beantworten. Um 2.50 Uhr in der Nacht trifft Jesse auf der Wache ein. Als erstes werden ihm seine Rechte vorgelesen und er gibt an, keinen Anwalt zu wollen. Die Vernehmung dauert stundenlang und Jesse bleibt weiterhin bei seiner Geschichte. Er weiß nicht, wo Megan ist. Er erlaubt der Polizei außerdem, sein Auto zu durchsuchen, das vor der Polizeistation steht. In diesem Auto finden die Beamten eine braune Truhe und ein Stück schwarzen Stoff. An Jessys Hand stellen die Polizisten außerdem eine Wunde fest. Als man ihn danach befragt, gibt er an, sich im Auto geschnitten zu haben. Dort wird aber kein Blut gefunden. Die Beamten glauben ihm kein Wort. Und trotzdem verlässt er gegen 4 Uhr morgens die Polizeistation. Davor stimmt er jedoch zu, am Folgetag für eine erneute Befragung aufs Revier zu kommen. Währenddessen ist die Suche nach Megan noch im vollen Gange. Über 500 Polizisten und Feuerwehrleute aus New Jersey und Pennsylvania suchen nach dem kleinen Mädchen. Sogar ein Helikopter wird für die Suche organisiert und Suchhunde werden durch die Gegend geführt. Während die einen nach dem Mädchen suchen, machen sich andere Ermittler auf, um Josephs Haus, in dem Jesse lebt, zu durchsuchen. Dieser verlässt währenddessen das Gebäude, um mit seinem Hundewelpen spazieren zu gehen und den Müll wegzubringen. Es gibt sogar Aussagen, dass er selbst die Suche in der Zeit unterstützt haben soll, indem er Flyer verteilt mit Megans Gesicht drauf. Die Polizei hat natürlich mitbekommen, dass er auch den Müll rausgetragen hat und bittet Joseph deshalb, den Müll durchsuchen zu dürfen. Joseph stimmt zu und die Beamten finden ein geknotetes Seil mit roten Flecken, womöglich Blut, in der Mülltonne, sowie einem Hosenbund und einem Stück Stoff, und zwar von einer Kinderhose. Die Ermittler gehen deshalb gegen 10 Uhr morgens zur Familie Kanker und zeigen den Eltern sowohl Hosenbund als auch Stoffstück. Megans Mutter erkennt sofort, dass beides Teil von Megans Hose ist und sie befürchtet das Schlimmste. Um 12 Uhr mittags wird Jesse erneut auf die Polizeistation bestellt, wo auf sein Recht auf einen Anwalt verzichtet. Als man ihn mit den Beweismitteln konfrontiert, sagt er nur, dass es sich bei den Stoffen um Arbeitslumpen handelt und er wirklich nichts mit Megans Verschwinden zu tun hat. Die Vernehmung dauert stundenlang, ohne irgendwelche Ergebnisse ans Tageslicht zu befördern. Gegen 18.30 Uhr kommt einer der Ermittler auf die Idee, Jessys Mitbewohner Brian mit Jesse reden zu lassen. Vielleicht könnten sie dadurch an Infos kommen. Brian wird also in den Raum geschickt und sagt zu Jesse: Sie haben dich, Mann, sie haben dich, sie haben dich. Du brauchst jetzt einen Freund und ich bin dieser Freund, ich bin da. Jesse schaut Brian an und sagt, sie ist im Mercer County Park. Daraufhin übernehmen die Ermittler wieder. Alle hoffen, dass Megan noch lebt, aber Jesse gesteht direkt, dass sie tot ist. Er führt sie zu ihrer Leiche, die nur halb bekleidet wenige Minuten von ihrem Zuhause liegt. Der Sergeant, der mit Jesse zum Ablageort fährt, sagt aus, dass dieser kein bisschen Empathie oder Reue gezeigt hat. Jesse gesteht die Tat und alle Einzelheiten schriftlich den Ermittlern gegenüber, und zwar lautet die Geschichte bei ihm so. Mit dem Versprechen, seinen neuen Hundewelpen sehen zu können, lockt er Megan in sein Zuhause. Er bringt sie direkt in sein Zimmer und beginnt sie anzufassen. Megan fängt daraufhin an zu schreien und versucht zu verschwinden, was in Jesse die Angst auslöst, dass sie ihrer Mutter davon erzählen würde. Er bekommt sie zu fassen und fesselt sie mit einem Gürtel. Dabei fällt sie und stößt sich den Kopf so stark an einer Kante, dass sie eine große Platzwunde davonträgt. Da er keine Blutspuren auf seinem Teppich haben will, stülpt er ihr eine Tüte über den Kopf. Zum gleichen Zeitpunkt kommen auch seine Mitbewohner Joseph und Brian zurück und Jesse zwängt Megan in die braune Truhe in seinem Zimmer. Er verfrachtet diese Kiste dann in seinen Truck und fährt damit in den Mercer County Park. Dort missbraucht er sie und lässt sie dann im Gebüsch zurück. So zumindest ist seine Aussage. Der Autopsiebericht der Rechtsmedizin zeigt allerdings weitere Details. Megan erstickte nämlich nicht wegen der Tüte oder starb an den Kopfverletzungen. Sie wurde mit einem Ledergürtel stranguliert. Außerdem wurde sie massiv sexuell missbraucht, wobei sie sich stark gewehrt haben muss. Die Polizisten lassen Jesse wissen, dass seine Geschichte so nicht der Wahrheit entspricht. Daraufhin gesteht er den sexuellen Missbrauch und auch sie geschlagen zu haben. Die Familie von Megan hat keine Ahnung, dass mehrere vorbestrafte Sexualstraftäter, die alle pädosexuelle Straftaten begangen hatten, ihnen gegenüber wohnen. Und so beschließen Maureen und Richard, sich mit anderen Eltern für ein Gesetz einzusetzen, das die Anwohner eines Ortes darüber informiert, wenn ein Sexualstraftäter in ihrer Gegend wohnt. Ende Oktober 1994, also nur circa 3 Monate nach der Tat, hat die Familie über 400.000 Unterschriften gesammelt und der Governor von New Jersey beschließt daraufhin das Gesetz Megan's Law für den Bundesstaat New Jersey. Das Gesetz verpflichtet staatliche Behörden, die Öffentlichkeit über in ihrer Nachbarschaft lebende verurteilte Sexualstraftäter zu informieren. Aber die Familie Kanker hört hier nicht auf. Für sie ist es wichtig, in allen Bundesstaaten Megan's Law durchzusetzen. Am 17. Mai 1996 folgt die ganze Familie dann der Einladung ins Weiße Haus. Dort unterschreibt Präsident Bill Clinton eine Gesetzesversion des Megan's Law, die ab dato in allen Bundesstaaten gültig ist. Ab diesem Zeitpunkt ist es für alle Bundesstaaten Pflicht, eine Datenbank für Sexualstraftäter sowie ein Meldesystem zu haben, um allen Menschen die Möglichkeit zu geben, anfragen zu können, ob ein Sexualstraftäter in der Nachbarschaft wohnt. Damals ging das nur telefonisch, da das Internet eben noch nicht so weit verbreitet war. Heutzutage geht das übers Internet. Jesse sitzt währenddessen in Untersuchungshaft. Er wird erst 3 Jahre nach seiner grausamen Tat am 5. Mai 1997 vor Gericht gestellt. Seine Anwälte bemängeln von Anfang an die Fairness des Prozesses, da der Fall inzwischen in den gesamten USA bekannt ist. Bei der Geschworenenauswahl wurden deshalb auch Personen aus einem 35 Kilometer entfernten County zur Auswahl gestellt. Die Staatsanwaltschaft hat trotz dessen viele starke Argumente auf ihrer Seite. Während der Verhandlung bringen sie Aussagen vor, die Jesse gegenüber den Ermittlern getätigt hatte. Darunter zum Beispiel, dass er sich zu kleinen Mädchen hingezogen fühle, weil ihre Haut so weich sei. Und auch, dass er Megan seit Monaten schon beobachtete. Er hatte wochenlang über die beste Möglichkeit nachgedacht, sie in seine Hände zu bekommen. So zumindest die Staatsanwaltschaft. Nach der Tat hatte er sich in einem kleinen Supermarkt Zigaretten gekauft und war einfach nach Hause gefahren. Die Staatsanwaltschaft bringt außerdem Haare, DNS-Spuren und auch Stoffreste vor Gericht als Beweise vor. Sowohl wurden Jessys Haare an Megan gefunden, als auch ihre Haare in seinem Zimmer. Jesse selbst sagt nicht aus und seine Anwälte bringen auch keine eigenen Zeugen vor. Die Verteidigungsstrategie besteht in der Behauptung, die Polizei hätte ein Geständnis von ihm erzwungen. Das macht auf die Geschworenen allerdings keinen großen Eindruck im Vergleich zu den vielen Indizien und Beweisen der Staatsanwaltschaft. Und auch die mediale Auseinandersetzung mit dem Fall hat Einfluss auf ihre Entscheidung. Jesse wird wegen mehrerer Sexualverbrechen, Entführung und Mord schuldig gesprochen. Nun ist es die Aufgabe der Jury, ihn entweder zu einer lebenslangen Haftstrafe oder Tod durch die Giftspritze zu verurteilen. Dafür gibt es erneut Anhörungen. Auch wenn den Verteidigern klar ist, dass sie an der Tatsache, dass Jesse schuldig ist, nichts mehr verändern können, versuchen sie mit Hilfe eines Psychologen und eines Sozialarbeiters, den Grund für sein Verhalten zu erläutern und somit vielleicht die Todesstrafe vom Tisch zu bekommen. Jesse hatte selbst eine traumatische Kindheit. Seine Mutter wird als promiskuitive Alkoholikerin beschrieben, die von 7 verschiedenen Männern 10 Kinder hat. Die meisten der Kinder wurden ja früh weggenommen und in Kinderheimen betreut oder adoptiert. Die Kinder, die bei ihr blieben, wurden vernachlässigt und misshandelt. Auch Jessys Vater war ein Alkoholiker, der ständig auf der Flucht vor der Polizei war, weil er der Polizei als gewalttätiger Mann schon bekannt war und deshalb auch schon Vorstrafen besaß. Auch Jessys Bruder Paul sagt vor Gericht aus und erzählt von den Misshandlungen ihres Vaters, die mit 6 oder 7 Jahren begannen. Er sagt auch aus, dass ihr Vater die beiden Jungen sexuell missbrauchte. Nach 2 Jahren hörte er gegenüber Paul damit auf, aber Jesse missbrauchte er weiterhin. Beiden sollen auch gesehen haben, wie ihr Vater ein 7-jähriges Mädchen missbrauchte. Jesse muss damals 8 Jahre alt gewesen sein. Durch den Missbrauch veränderte sich Jessys Charakter stark, entwickelte sich von einem glücklichen, normal integrierten Grundschüler zu einem verschlossenen Außenseiter. Vor Gericht zeigte Jesse keinerlei Emotionen, als all diese Sachen besprochen wurden. Der forensische Psychologe sagt vor Gericht aus, dass Jesse während dem Mord an Megan in einem psychischen Extremzustand gefangen war und nicht mehr verstehen konnte, was er da tat. Seine Intention war nie die Tötung der Siebenjährigen. Dazu kam es eben nur, weil sie fliehen wollte. Außerdem habe ich einmal gehört, dass er nur ein IQ von 75 haben soll. Bei dem IQ-Wert spricht man von einer Lernbehinderung. Es ist noch keine Intelligenzminderung, aber sowas kann eben auch mit bedacht werden. Der forensische Psychologe ist wegen all der Sachen, die er eben aufzählt und dem Glauben daran, dass er den Mord nicht geplant hat, gegen die Todesstrafe. Jesse selbst sagt dann auch aus, und zwar: Okay, mir tut leid, was ich Megan angetan habe. Ich bete jeden Tag für sie und ihre Familie. Ich muss damit leben, was ich ihr angetan habe. Und das jeden Tag meines restlichen Lebens. Bitte sie darum, mich am Leben zu lassen, damit ich irgendwann verstehen kann, wie so etwas passieren konnte. Die Staatsanwaltschaft hingegen geht davon aus, dass Jesse in Tötungsabsicht gehandelt hatte, und zwar schon in dem Moment, als er Megan entführte. Sie verlangen die Todesstrafe aufgrund der Grausamkeit seiner Tat. Die Geschworenen glauben der Argumentation der Staatsanwaltschaft und verurteilen Jesse am 20. Juni 1997 zum Tode. Familie Kenker ist mit dem Ausgang des Prozesses sehr zufrieden. In den USA ist es aber bekannterweise nicht so, dass die Todesstrafe direkt nach dem Urteil vollzogen wird, sondern in den meisten Fällen sitzen die Gefangenen mehr als ein Jahrzehnt in der Todeszelle. 2007 wird dann in New Jersey die Todesstrafe abgeschafft und Jessys Strafe wird zu einer lebenslangen Haft ohne die Möglichkeit auf Entlassung umgewandelt. 2015 versucht Jesse mit 53 Jahren das Urteil aufheben zu lassen, mit der Begründung, dass seine damalige Verteidigung wirkungslos war. Seine Argumente bringen aber nichts und sein Antrag wird abgelehnt. Er sitzt also weiterhin im New Jersey State Prison ein. Richard und Maureen Kenker leben bis heute in ihrem Haus im Barbara Lee Drive, New Jersey. Das Haus, in dem Megan missbraucht und vermutlich auch getötet wurde, wurde 1998 abgerissen und ein Park in Erinnerung an Megan wurde dort geschaffen. Maureen hatte in den Jahren nach dem Mord an ihrer Tochter mit Suizidgedanken zu kämpfen und auch wenn Megans Place, so der Name des Parks, jetzt an der Stelle des Hauses ist, kann sie ihn nicht besuchen, denn sie sieht bis heute das Haus des Mörders. Die Kenkers sind inzwischen Großeltern. Auch heute denken sie jeden Tag an ihre kleine Tochter. 2016 wird Megans Law von Präsident Obama erweitert. Sexualstraftäter müssen sich nun vor jeder Auslandsreise melden und Personen, die wegen Kindesmissbrauch verurteilt wurden, haben ein Vermerk dazu in ihrem Pass. Und das ist das Ende meines Falls. Und ja, Alex, möchtest du was dazu sagen?
Also ich muss sagen, ich kannte das ja schon so ein bisschen. Also ich habe mir vor langer, langer Zeit mal einen Podcast darüber angehört. Und ja, ich weiß mir ehrlich zu sein gar nicht, was ich sagen soll. Also erstmal finde ich es voll komisch, dass ausgerechnet drei Sexualstraftäter zusammenwohnen, muss ich sagen. Das, weiß nicht, schien mir schon echt sehr suspekt irgendwie, weil wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass die sich einfach so finden, zufälligerweise, und dann zusammenziehen.
Diese waren ja gemeinsam im Gefängnis.
Ach so, okay. Und dann sind sie zusammen in eine Wohnung gezogen, okay.
Ja, also der Joseph, der hat da mit seiner Mutter schon vorher gelebt wohl. Also so habe ich es verstanden. Und dadurch, dass es ja schwierig ist, eine Wohnung zu kriegen, die haben ja dann auch keinen Job erstmal, wenn die rauskommen, sind die dann alle da eingezogen und haben sich ja vorher schon gut verstanden, wohl im Gefängnis.
Ja, okay, das ergibt auf jeden Fall mehr Sinn. Also an sich, finde ich, ist es irgendwie ein bisschen schwierig. Also ich verstehe natürlich die Hintergründe, wieso dieses Gesetz überhaupt entstanden ist. Aber ich finde, es ist schon krass, dass die ganze Öffentlichkeit das einsehen kann. Weil das ist ja eigentlich dann auch gefährlich gegenüber den Straftätern. Also das denke ich mir nur immer wieder irgendwie. Und na klar, ich will das jetzt überhaupt nicht relativieren. Das ist, also das, es gibt keine Worte dafür. Ich habe so einen Hass gegen diese Menschen, die gegen deinen Willen dich zum Sex zwingen oder also einfach Missbrauch ausüben, vor allem Kindern gegenüber. Ich finde, das ist mit das Schlimmste, was ein Mensch machen kann. Und der hat wirklich überhaupt keine Gnade verdient, finde ich. Aber es ist schon, wenn man mal so drüber nachdenkt, schon crazy, dass jeder einfach nachschauen kann, wo dieser Mann lebt und theoretisch ja alles machen könnte mit dieser Information. Das finde ich schon krass, muss ich sagen. Weil an sich finde ich das natürlich überhaupt nicht schlimm, wenn jetzt nur die Polizei diese Infos hätte und quasi, ja, sozusagen das im Auge behält. Ist natürlich auch sehr schwierig, weil die Polizei viel zu tun hat. Und ich meine, in den USA, das ist ja auch, also da gibt es ja ganz viele Sachen, die passieren. Aber das finde ich irgendwie ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Also es ist eine gute Idee an sich, aber ich weiß nicht so ganz, was ich davon halten soll, aber ich verstehe natürlich, ja, wie das so gekommen ist. Und es ist ja auch sehr schön zu hören und gut zu hören, finde ich, dass da überhaupt quasi die Regierung so agiert hat und das irgendwie auch ermöglicht hat, dieses Gesetz, weil das hilft ja trotzdem auch in vielen Fällen der Polizei und auch viele, also halt um solche Fälle eben aufzuklären. Aber irgendwie finde ich es trotzdem ein bisschen schwierig, muss ich sagen.
Okay, ich sag erstmal so das Offizielle dazu, weil meine Meinung ist natürlich dahingehend schon geprägt, abgesehen davon, dass ich vorher auch schon eine Meinung habe, das sage ich danach dazu. Ich habe mal so 4 Punkte rausgesucht. Und zwar ist der erste Punkt, und den hast du eigentlich schon gut angesprochen, Thema Stigmatisierung. Verurteilte Sexualstraftäter, die ihre Strafe verbüßt haben, können durch eine öffentliche Bekanntmachung eben weiterhin stigmatisiert werden. Und das erschwert die Wiedereingliederung und ist sozusagen eine zweite Strafe, obwohl sie ihre Strafe abgesessen haben. Dann ist der zweite Punkt tatsächlich ein fehlender Nutzen. Es gibt nämlich Zweifel daran, ob das Gesetz tatsächlich die Rückfallquote bei Sexualstraftätern senkt und ob es eben einen signifikanten Einfluss auf die Kriminalitätsrate hat. Es gibt zwar einige Studien, die sagen, es gab eine leichte Verbesserung, aber es gibt tatsächlich sogar einige Studien, die auch sagen, es gab eine leichte Zunahme durch dieses Gesetz. Und dazu kann man ja auch mal sagen, dass nur weil in deiner Nachbarschaft diese Person jetzt lebt, wenn du halt weißt, wer die Person ist, dann fährt sie halt weiter weg. Also dann fährt sie halt ins nächste County oder so, wo keiner weiß, wer man ist und hat da wieder genauso einfaches Spiel wie vorher. Also dahingehend bringt es wohl nicht wirklich was. Der dritte Punkt ist die Unverhältnismäßigkeit. Und zwar ist es so, die Offenlegung betrifft eben auch Täter von weniger schweren Vergehen. Und das wird oft als ungerecht empfunden. Und da habe ich auch mal ein Beispiel rausgesucht. Und zwar ist es so, dass Teenager in Amerika erst ab einem bestimmten Alter Sex haben dürfen. Und da kommt es eben von Bundesstaat zu Bundesstaat darauf an, wann das ist. Und ich habe da mal 2 rausgesucht. In Connecticut ist es zum Beispiel so, dass 13- bis 15-jährige Personen Sex mit einer maximal 3 Jahre älteren Person haben dürfen. In New York hingegen ist es so, dass alle sexuellen Kontakte mit und zwischen Personen unter 17 verboten sind und die werden je nach Altersdifferenz als Vergehen, teilweise aber auch als schweres Verbrechen geahndet. Und das bedeutet, dass, sagen wir mal, du kommst mit deinem, in deinem Fall jetzt, du bist 15, kommst mit einem 16-Jährigen zusammen, du wirst 16, der 16-Jährige wird 17. Ihr habt vielleicht nicht viel Altersunterschied, sagen wir mal ein halbes Jahr oder so. Du darfst keinen Sex mit ihm haben und wenn er 17 ist und er hat Sex mit dir, obwohl du noch nicht 17 bist, dann ist es Statutory Rape, so wie ich das eben verstanden habe. Was bedeutet, dass du eben, weil du eine schutzbefohlene Person bist und er dann Sex mit dir hat, und dadurch kommt er auch in dieses Sex Registry, also in diese Datenbank rein und wird da auch nicht mehr rausgelöscht. Der ist da ein Leben lang zu finden, obwohl ihr vielleicht einvernehmlich, also davon gehen wir jetzt mal aus, obwohl ihr einvernehmlich Sex hattet und schon eine über einjährige Beziehung. Und es ist eben von Bundesstaat zu Bundesstaat auch unterschiedlich und New York ist eben einer der sehr, sehr strengen Bundesstaaten. Ja. Und der vierte Punkt ist dann die Gefährdung. Und zwar ist es, das hast du auch schon angesprochen, durch diese öffentliche Bekanntmachung verleitet es Personen zu Selbstjustiz und damit eben auch zu Übergriffen auf Täter oder wenn es auch nur so kleinere Vergehen sind, wie dass man die Hauswand ansprüht oder sowas und ja, selbst halt dann auch straffällig wird.
Ja, also ich finde, das ergibt auch sehr viel Sinn. Also das ist auf jeden Fall eine berechtigte Kritik daran.
Ja, und ich habe vorher schon, also ich fand es halt so krass, weil bei unserem letzten Fall im Juli konnte ich ja auch den Täter nach, also ich konnte den suchen über diese Emergence Law Website, die so bundesstaatenübergreifend ist, glaube ich. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Da konnte man dann so auf verschiedene Bundesstaaten, da konnte ich den Namen eingeben und habe auch ein Bild von ihm gesehen und eben auch so der Grund, warum er verurteilt worden ist. Und es gibt wohl tatsächlich auch die Möglichkeit in manchen Bundesstaaten, dass du das halt ganz genau nachlesen kannst, was die Person getan hat und sowas. Und ich finde es halt mega krass, weil ich hier in Deutschland sitze und das nachschauen kann einfach. Und das irgendwie ein bisschen gruselig finde, weil ich finde, nicht jeder sollte das einsehen können. Und auch wenn ich der Meinung bin, dass dahinter ein guter Gedanke steht oder ein nachvollziehbarer Gedanke, sagen wir mal so, ja, finde ich es ganz schwierig. Und es wird immer wieder von Seiten eben dieser Vertreter davon und eben auch vieler Leute, die das gut finden, was sehr, sehr viele Leute sind, gesagt, ja, wir schneiden damit nicht ins Persönlichkeitsrecht ein von den Straftätern, sondern es geht da nur darum, eben Leute zu informieren, aber es ist halt einfach, also es veröffentlicht, was du getan hast, es veröffentlicht ein Bild von dir, es sagt genau, wo du wohnst. Das ist meiner Meinung nach schon ins Persönlichkeitsrecht eingreifend. Und deswegen gibt es auch immer wieder Leute, die eben Änderungen und Verbesserungen an dem Gesetz haben wollen. Zum Beispiel das American Law Institute. Und man will halt dieses Gesetz einfach modernisieren, also dass man die Straftaten, die dort registriert werden, nur noch auf die gefährlichsten beschränkt, nicht jeder Zugang dazu hat, sondern eigentlich nur noch Strafverfolgungsbehörden, dass auch es eine Änderung von Registrierungsbedingungen gibt und ganz viele wollen eben auch eine Abschaffung der lebenslangen Registrierung und die Möglichkeit, dass Kinder registriert werden, also alle unter 21 so. Also auch ein 16-Jähriger könnte ja registriert werden, haben wir ja gerade schon besprochen. Und das, ja, dass eben somit weniger Rechte und Freiheiten von den Personen eingeschränkt und beschnitten werden. Ja, aber bis jetzt hat sich nicht wirklich was getan. Es ist immer eine knappe Mehrheit, die dann für das Gesetz so stimmt, wie es ist. Ja, es ist schwierig und die Amerikaner sind wirklich extrem froh über dieses Gesetz. Also ich habe tatsächlich zu dem Fall fast nur englische Quellen gefunden, also zur Fallerzählung selber auch nur englische Quellen. Da habe ich mir so Videos angeguckt und für die ist es so, ja, also kommt dann oft die Argumentation halt, wer sowas getan hat, der hat keine Rechte mehr verdient. Und ich verstehe den Gedankengang. Ich verstehe vor allem, wenn einer hat auch gesagt, er ist selber Vater, der über den Fall geredet hat. Ich verstehe, warum er das sagt, so. Aber kann die Person auch gleich im Gefängnis bleiben? Und ich bin auch der Meinung, dass ein Jesse da nicht hätte einfach so rausspazieren dürfen, weil er ist ja immer wieder straffällig geworden, immer mit den gleichen Taten. Und ich finde auch, das ist ein bisschen einfach, so, er geht nicht zur Therapie, ja, dann muss er halt doch ins Gefängnis, aber danach muss er keine Therapie mehr machen, so. Also irgendwie ist das ein bisschen wild, finde ich, aber diese Datenbank hilft halt dagegen nicht. Also die verändert ja nicht den Sexualstraftäter an sich, so, das hat keinen Einfluss auf das, was er getan hat und auch auf das Verlangen, was er in sich hat, so.
Ja, voll und vor allem dem Hintergrund, dass er ja selber auch sexuellen Missbrauch erlebt hat als Kind und das auch gesehen hat an, also, ne, wie der Vater das an anderen Kindern auch gemacht hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja nochmal ein bisschen höher, dass er sowas auch begehen wird irgendwann und der braucht halt einfach, ja, eine sehr intensive Begleitung einfach, also ne, psychologisch und was weiß ich, damit sowas halt, um halt sicher zu gehen, dass das nicht nochmal vorkommen wird. Also wenn, ne? Also ich bin auf jeden Fall auch dafür, dass er direkt eigentlich ins Gefängnis dafür hätte gehen sollen und nicht erstmal die Therapie, wo er dann halt selber noch schauen kann, ob er da wirklich hingeht oder nicht. Also ich finde, das fand ich auch krass, muss ich sagen, dass da nicht direkt irgendwie stärker gehandelt wurde. Weil ist doch klar, dass das nochmal passiert, wenn der halt ohne Konsequenzen davonkommt.
Ja, und vor allem, wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, in Amerika sind die Gefängnisse komplett überflutet. Es wird sich kaum bis gar nicht um Gefangene psychologisch gekümmert, so. Und ein Sexualverbrecher, der wird halt, also ich glaube, da ist ja die Rückfallrate dann relativ hoch, wenn sich da nichts gedanklich tut. Also
ja. Wenn
ich da halt einsitze, die ganze Zeit mit meinem Verlangen im Kopf, dann ja super, wird es ja nicht weggehen, nur weil ich da einsitze. Vielleicht wird es sogar noch stärker. Und wenn dann du da auch noch mit, also so Brian und Joseph zusammensitzt, dann super, toll, dann füttert ihr eure Wünsche irgendwie da so gegenseitig. Also ich finde da, die haben ja auch Bewährungshelfer, so, beziehungsweise müssen zu sowas auch gehen. Und dass da mal keiner gesagt hat, naja, die drei Hansala, die dürfen halt nicht zusammenleben, weil vielleicht ist das gar nicht so gut für die Resozialisierung und der muss regelmäßig in Therapie. Und wenn er das nicht macht, dann darf er halt nicht draußen bleiben und hat drinnen dann eine Therapie. Ja, das wird halt nicht gemacht und vom Einsperren allein wird es halt nicht besser.
Ja, sehe ich genauso.
Also, ja, ich bin kein großer Fan davon, im Gegensatz zu den ganzen amerikanischen YouTubern, die, ich weiß auch nicht, die waren auch richtig entsetzt, so, von der Kritik, die es dazu gab, so dass ich wirklich, muss jetzt ein bisschen schmunzeln, auch wenn es eigentlich nicht witzig ist, aber dieses, dass man den Menschen so ihre Rechte abspricht, ich habe das Gefühl, das ist einfach so schon so eine Art Rachegedanken. So, du wirst keinen Tag in deinem Leben mehr haben, an dem du dich sicher fühlen kannst.
Ja.
Gefühlt ist das sowas. Und ich kann den Gedanken voll und ganz verstehen, aber es ist halt nicht die Lösung des Ganzen. So.
Ja, genau, weil, also so als persönliche Meinung kann ich den Gedanken auf jeden Fall auch komplett nachvollziehen, weil das, ja, ich finde, das ist halt auch wirklich, also mit das Schlimmste, was du machen kannst, habe ich ja schon gesagt, als Mensch. Und wie du sagst, es ist jetzt keine nachhaltige Lösung halt einfach. Es wirkt mir ein bisschen so, als hätte so die Regierung so gesagt, okay, das ist jetzt passiert, wir müssen jetzt ganz schnell handeln und irgendein Gesetz entwerfen, um halt, ja, die Leute zu beruhigen irgendwie. Weißt du, was ich meine? Weil es ist ja trotzdem nicht ganz so durchdacht. Also irgendwie ja schon, aber ich könnte mir vorstellen, dass ein Gesetz hier jetzt in Deutschland zum Beispiel einfach anders aussehen würde. Also dieses Gesetz, weißt du, was ich meine?
Ja, und ich meine, es gibt ja bei der Polizei Datenbanken, wo deine Vorstrafen zu finden sind und so.
Genau.
Und es gab es ja davor bei denen auch schon. Und dann haben die Eltern sich ja dafür eingesetzt.
Ja.
So, ja, das muss sich ändern und wir wollen darüber Bescheid gesagt bekommen. So, und das passiert.
Ja, das war nämlich auch eine Sache, die ich halt auch irgendwie nicht gecheckt habe, weil eben es ist ja quasi so für die höchste Gewalt quasi schon einsehbar. Und ich meine, ich verstehe das auch, wie gesagt, zu einem gewissen Punkt, dass die Eltern auch wirklich wissen wollen, wer jetzt in der Nachbarschaft wohnt und sowas. Aber wenn wir mal ehrlich sind, so kannst du deine Kinder auch nicht beschützen. Weil dann ist es vielleicht jemand, der noch nicht erwischt wurde und dann das Gleiche macht. Und du kannst das nicht. Also ich sag jetzt mal ganz extrem, du kannst es in dem Sinne nicht verhindern. Und wenn man sich mal allgemein so Statistiken anguckt, passiert sowas eh am meisten in der Familie und nicht außerhalb sozusagen.
Eben, und da gibt es auch Leute, die dazu sagen, dass die Wahrscheinlichkeit dadurch vielleicht sogar geringer ist, dass Opfer ihre Täter melden, weil sie ja wissen, was für weitreichende Folgen das hat.
Ja.
Und in Familien herrscht ja dann oft dieser Druck so, aber ich habe die Person ja lieb oder die Person hat mich lieb. Und ja, da gibt es eben auch die Stimmen, die sagen, ja, deswegen bringt das dahingehend eigentlich gar nichts. Und ich finde, es kann ja Richtlinien geben. Ich kann zum Beispiel, wenn so eine Familienstraße war, ich weiß nicht, wie es da aussah, ne, aber es hat sich so angehört, seit eben da nur Familien sonst gelebt haben. Gut, muss man halt sich dann überlegen, ob man dann die da wohnen lässt. Also ich finde, sowas musste man sich halt dann auch sozusagen angucken. Dafür gibt es auch wieder nicht genug Personal, so schätze ich mal. So wie die ja auch nicht neben einem Kinderspielplatz leben dürfen.
Oder Kindergarten oder sowas, ja.
Oder neben der Schule, genau. Deswegen, ja, dass man halt so ein bisschen darauf achtet und halt auch diese, ja, das so ein bisschen minimiert.
Ja.
Ja. Aber ja, dem Jesse wünsche ich trotzdem nichts Gutes.
Same.
Weil, ja, der ist schon richtig da, wo er ist jetzt.
Vor allem, wie er das auch noch so gesagt hat mit dem, oh, ich muss jetzt mein ganzes Leben damit leben, was ich gemacht habe. Ja, und was ist mit den Eltern?
Ja.
Die werden das auch ihr Leben lang nicht vergessen, dass du denen ihr Kind genommen hast.
Ja, was ist mit dem Kind, was kein Leben mehr hat?
Ist so richtig unsensibel und also, ja.
Der hat, glaube ich, auch wirklich keine Empathie dafür.
Ja.
Und deswegen gehört der auch einfach ins Gefängnis, beziehungsweise halt nicht mehr unter Menschen, weil er wird sich nicht bessern und nicht verändern und er hat da auch kein Interesse dran. Und deswegen, ja, in Deutschland würde man sagen Sicherungsverwahrung und genau da gehört er einfach hin. So.
Ja, voll.
Ganz ekliger Mensch. Also, ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, weil er hat ja direkt nachdem sein Kumpel da reingekommen ist, hat er es ja zugegeben.
Mhm.
Und ich habe mich gefragt, warum er das gemacht hat, weil er hat es wirklich stundenlang vorher so ausgehalten. Und dann habe ich mir gedacht, vielleicht wollte der auch einfach angeben in dem Moment. So, schau mal, was ich gemacht habe. Ich habe es geschafft. So, weil der Brian war ja auch ein Straftäter.
Ich dachte mir eher vielleicht wusste, also hatte er da nicht so die Angst, verurteilt zu werden dafür.
Hm, kann auch sein. Und er hat auch tatsächlich auf dem Weg zum, also er hat ja gezeigt, wo er Megan abgelegt hat. Und auf dem Weg dahin hat er gefragt, wie viel Strafe er jetzt zu erwarten hat, weil er hat ja jetzt gesagt, wo sie ist.
Alter, wow, ja.
Richtig eklige Person.
Voll. Gut, dass er weg ist.
Ja. Abgesehen davon bin ich natürlich trotzdem nicht für die Todesstrafe, will ich auch nochmal sagen.
Same.
Das ist auch den YouTubern sehr böse aufgestoßen, teilweise.
Ja, das glaube ich. Aber ich meine, ich glaube, dass so in den USA so Gewalt generell irgendwie, ja, es ist ja eigentlich irgendwie viel präsenter.
Ja.
Auch durch die Waffen und sowas. Ich glaube, dass die da einfach ein bisschen anders ticken als wir so.
Absolut. Ich denke, es kommt natürlich auch darauf an, da gibt es genauso Leute, die es nicht gut finden. Es gibt ja auch Staaten, die es abgeschafft haben, sehe New Jersey so. Aber je nachdem, wie du halt vielleicht aufwächst, was dein Umgang ist so und vielleicht auch in welchem Bundesstaat du aufwächst, ist das, was für dich auf jeden Fall absolut normal ist oder auch gewünscht ist so. Aber ich bin absolut dagegen, scheißegal warum.
Same.
Der darf ruhig jeden Tag seines restlichen Lebens daran denken, was er getan hat. Und ja, aber er lebt anscheinend noch. Ja, das war unser Fall zu dem Thema. Und wir merken ganz schön viele Informationen dabei. Es kommt natürlich daher, dass wir ja keinen zweiten Fall mehr im September machen. Und im Oktober natürlich wieder ein anderes Thema haben. Deswegen habe ich gedacht, da wird heute mit Informationen vollgepumpt. Ja, und ich fand es irgendwie mega interessant, weil ich das Gefühl habe, das gibt's in Amerika schon häufiger. Also das, dieses Amber Alert und Megan's Law, das hört man irgendwie so oft. Und ich fand das mal interessant, sich damit zu beschäftigen, mit einem Fall halt. Ja, wo kommt es her? So, was ist der Gedanke? Und es ist auch wirklich einfach so, dass bei allen sich immer die Familienangehörigen so, so krass dafür einsetzen, dass sich was ändert. Und teilweise ist es ja auch wirklich nicht schlecht. Amber Alert zum Beispiel fand ich mega krasse Sache, finde ich auch mega gut, dass es das gibt.
Voll. Das ist echt auch sehr praktisch einfach.
Ja.
Also ja, so genau wusste ich das nämlich auch nicht, dass dann auch, also dass man dann auch so eine Benachrichtigung kriegt und sowas, finde ich auch echt stark.
Und auch der Vorgänger von Megan's Law, der Adam Walsh Act, dieses Ding, dass halt Sexualstraftäter, dass es eine Datenbank dafür gibt und so. Und dass man die dadurch halt besser auch bundesstaatenübergreifend verfolgen kann, finde ich eine gute Sache. So. Und auch dieses National Center for Missing and Exploited Children finde ich gut, dass es extra was dafür gibt, dass eben Kinder immer wieder vermisst werden. Ja, also ich glaube auch dieser Gedankengang, dass du als Eltern natürlich dann, es passiert dir sowas unfassbar Schlimmes und du willst einerseits, glaube ich, dass der Tod nicht umsonst war von deinem Kind und deswegen musst du irgendwie daraus was machen und willst ja auch andere davor schützen, dass sowas passieren könnte. Und ich finde es sehr, sehr krass, was Eltern da auf die Beine stellen, so. Geht halt nicht immer unbedingt in die beste Richtung, aber ich meine, das ist dann auch nicht die Verantwortung von den Eltern, sondern von denen, die Gesetze machen. Und ja, da kann man wirklich niemandem, der sowas durchlebt, dann irgendwie die Schuld an irgendwas geben. Und ich hoffe, dass Megans Eltern auch jetzt noch leben. Also ich glaube, das letzte Interview, was ich da gesehen habe, war irgendwie von 2017 oder so, dass sie viel mit ihren Enkelkindern machen. Und mit ihren anderen beiden Kindern und einen guten Zusammenhalt noch haben. Das hoffe ich einfach.
Das hoffe ich auch.
Alex, um jetzt dieses harte Thema ein bisschen abzuschließen, würde ich gerne von dir wissen, ob du eine Empfehlung für uns hast.
Ja, ich habe eine Empfehlung für euch.
Das ging mega schnell. Also normalerweise dauert es länger hier.
Ja, ich bin vorbereitet heute.
Sehr gut, weil ich nicht.
Ich habe mir neulich, also was heißt neulich, vor ein paar Tagen erst, was gekauft, um meine Nägel zu machen. Und zwar sind es so Gel-Nagelfolien. Und also ich muss sagen, ich muss die Anwendung noch ein bisschen üben. Aber das sind so Folien, da ist eine Anleitung dabei und es gibt so ein Set. Also das, was ich jetzt habe, ist von Maniko. Es ist quasi so eine UV-Lampe mit dabei. Und dann habt ihr da so Nagelfolien und klebt die quasi auf den Nagel, schneidet den überstehenden Teil ab und klappt das quasi um den Nagel rum und feilt das ab. Und dann könnt ihr das quasi mit dieser UV-Lampe aushärten lassen. Und es soll so um die 3 Wochen halten. Ich habe es jetzt noch keine 3 Wochen dran. Ich habe es mir erst vor ein paar Tagen gekauft. Und wie gesagt, ich muss auch die Anwendung noch üben. Aber ich finde, das funktioniert voll gut. Also das hält man dann so eine Minute unter die UV-Lampe und dann soll das quasi nicht so schnell abblättern. Und es ist auch sehr hart, also nach der Minute ist es halt fest geworden sozusagen und man hat jetzt auch keine Spuren irgendwie gesehen, wenn man da so ich habe da halt mit dem Nagel so ein bisschen reingedrückt, um zu gucken, ob das schon hart genug ist. Man sieht keine Spuren davon und wenn man die Anwendung drauf hat, dann kann das halt richtig, richtig schön und ja, ich finde auch sogar schon professionell aussehen. Muss ich halt noch üben, aber ich finde, es ist ziemlich praktisch, wenn man halt jetzt so nicht immer wieder die Nägel machen lassen gehen will, weil ja, ich habe da leider momentan nicht so viel Zeit für und ich habe auch nicht so viel Geld dafür und ja, fand es eigentlich eine coole Idee irgendwie, das zu Hause einfach mal auszuprobieren. Und kann das euch nur empfehlen.
Sehr nice. Ich habe heute, glaube ich, sogar gesehen, dass es sowas von Essence auch gibt.
Ah, krass. Hätte ich das mal früher gesehen.
Ja, es ist anscheinend ganz neu. Aber ja, muss ich mal ausprobieren. Ich wollte das eh schon mal machen. Aber ich habe gerade noch gemachte Nägel. Deswegen, es bringt jetzt nichts. Brauchst ja nicht zweimal Geld ausgeben.
Ja.
Aber sehr, sehr nice. Ich glaube, das machen auch schon viele Leute. Ihr könnt uns ja mal berichten, wie ihr das findet. In den Kommentaren zum Beispiel auf Spotify oder unter unserem Instagram-Beitrag @leinschmauspoddy oder als Privatnachricht oder was auch immer. Ja, es klingt eigentlich nice. Ja.
Ja.
Ich habe auch eine Empfehlung. Ich mache in letzter Zeit wieder voll gerne so Perlenarmbänder.
Oh, ich auch.
Ich liebe es einfach. Ich finde es mega entspannt. Ich habe mir auch so Buchstaben gekauft und mache jetzt für alle Perlenarmbänder einfach. Ich finde es mega nice, mega entspannend. Auch Ketten oder so. Und bei, keine Ahnung, Action habe ich, glaube ich, das meiste Zeug geholt. Und da gibt es ja auch so ganz coole Sachen, die man machen kann. So fancy Blumen oder so. Oder, ja, ich habe jetzt gerade, also mein momentanes Lieblingsarmband ist so ganz einfach. Und dann habe ich halt mit Buchstaben noch so was reingelegt sozusagen. Und ich lieb's einfach. Dazu irgendwie Serie oder Podcast oder so. Dann einfach ein bisschen entspannen.
Voll schön, das hatte ich tatsächlich auch vor, weil in meinem Praktikum haben wir Perlarmbänder gemacht und das war so geil, Alter. Also wirklich, das hat richtig was Meditatives irgendwie.
Voll.
Und wollte ich mir jetzt auch holen, um welche zu machen.
Ja, also ich habe mir auch letztens erst wieder so ein richtig großes Big Pack mit verschiedensten Perlen geholt und ich gehe voll da drin auf.
Voll schön.
Ja, ich lieb's. Ja, ich glaube, wir machen heute keinen Schmaus oder Graus, weil ich habe gar keinen gerade auf Lager.
Ja, ist gut, dann hebe ich mir meinen noch fürs nächste Mal auf.
Sehr, sehr gut. Und ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, jetzt wieder ungefähr alle 2 Wochen, also immer am 2. und am letzten Montag im Monat, bei uns reinzuschalten, weil, ja, jetzt geht's wieder los. Und es beginnt die Spooky Season, also ihr könnt euch da schon mal auf was Spannendes freuen im Oktober. Ich, bevor ich hier in schallendes Gelächter ausbreche, wünsche ich euch einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und sage Tschüss.
Ciao.